So, das Bild nimmt das nochmal auf, was wir gerade gesungen haben. Das passt sehr gut zusammen, das Wissen um diese große Hand, in der unser Leben geborgen sein kann. Als unsere Japaner letztes Mal da waren, haben wir das Bild gemacht. Das hat mich so fasziniert, diese riesige Hand, wo sie reinklettern konnten und sich darin wohlfühlen konnten. Und für mich ist das die große Botschaft überhaupt. Das ist das, was Gott uns in diesem Gottesdienst auch wieder neu zusprechen will, dass seine Hand da ist, die uns hält und trägt und uns durchbringt. Ich möchte mit euch einen Bibeltext angucken, der hat 2500 Jahre auf dem Buckel, mindestens. Und ich wünsche mir so, dass dieses Bibelwort für die Matthäa ein Leitwort vielleicht für ihr Leben werden könnte. Sie ist eine der besten Zuhörerinnen, habe ich schon erlebt. Sie widerspricht überhaupt nicht. Aber ihr sagt ihr das einfach mal. Irgendwann, wenn sie größer ist, ihr erzählt ihr. Das war so das eine Wort, was Gott ihr auch zusprechen will. Wir gucken den Text miteinander an. Nun spricht Gott, der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Und wenn ihr so wollt, dann könnt ihr da gern euren Namen einsetzen. Wir setzen jetzt mal den Namen von der Matthäa ein. Nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Matthäa. Und vielleicht setzt ihr für euch selber euren Namen jetzt mal so ein. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. So. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben, Kusch und Seba an deiner Stadt. Weil du in meinen Augen so wertgeachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe. Gebe Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben, so fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will dich vom Osten und von deinen Kindern bringen und vom Westen her sammeln. Nun spricht Gott der Herr. So fängt es an. Nun spricht Gott der Herr, also nicht der Herr Meier oder der Herr Müller, sondern der ewige Gott, der über allem steht. Der uns geschaffen hat. So wie es im Psalm 139 heißt, dass er uns zubereitet hat, bevor überhaupt jemand von uns wusste. Uns im Verborgenen bereitet hat. Bereitet, gebildet im Mutterleib. Wir haben es in der Ansage vom Markus schon gehört. Das ist das Besondere, wenn Gott zu uns spricht. Wenn der ewige Gott, dem wir ja eigentlich auch egal sein könnten, wenn wir dem nicht egal sind, wenn er hineinspricht in unser Leben, wenn er mit uns zu tun haben will, dann ist das was ganz Großes vom Segen Gottes. Da macht es deutlich, Gott hat Interesse an mir. Ich finde, das ist sowas, was man sich auf der Zunge zergehen lassen muss. Gott, der ewige Gott, hat Interesse an mir, an meinem kleinen, zerbrechlichen Leben. Das macht mein Leben so wertvoll. Zunächst geht es um Israel. Und das ist ein richtiges Spannungsfeld, in das dieser Bibeltext hineingesprochen wird. Wir gehen davon aus, dass Gott diesen Text spricht in eine ganz schwierige Situation seines Volkes, als das alles noch gar nicht abzusehen war, als Verzagtheit da war, als keiner mehr mit Gott gerechnet hat, als die Leute gedacht haben, Gott hat uns vergessen. In die Situation hinein sagt Gott, fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich doch beim Namen gerufen. Du bist mein. Gegen die Angst, gegen die Verzagtheit, gegen das Zweifeln aus dem eigenen Herzen. Ich habe dich doch gerufen. Ich gehe davon aus, das war für die Leute damals schwer zu glauben. Wie es manchmal vielleicht auch für uns schwer zu glauben ist. Die Zusagen Gottes. Obwohl Obwohl wir ja da viel mehr noch in der Hand haben. Wir wissen um dieses große Geschehen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und dass er dort die Last der Welt auf sich genommen hat, die Schuld deines und meines Lebens auf sich genommen hat. Und dass wir von dem her Erlösung nochmal ganz anderes sehen können. Und ich wünsche mir so, dass ihr so für euch hören könnt: Fürchte dich nicht, fürchte ich nicht. Es wäre jetzt so spannend, in eure Herzen reingucken zu können. Wie viel Ängste da wohl drin sind. Amerikaner hat das mal ausgerechnet, der ist draufgekommen, es gibt 426 Phobien, also wissenschaftlich anerkannte Angstzusammenhänge. Und wir alle miteinander, wir haben manche davon im Herzen, oder? Wenn wir nur ein bisschen ins Nachdenken kommen. Ich habe manchmal den Eindruck, da muss nur jemand was sagen von Krebs und ein bisschen was über Begleiterscheinung, dass du dann schon überlegst, oh, habe ich es vielleicht auch? Kennt ihr das auch? Oder nachts da liegen und zu überlegen, wie wird es auch weitergehen? Nee, wir kennen das. Ängste, das sind nichts. Das ist nichts Neues für uns. Und das beruhigt mich und spricht mich immer wieder neu an, dass es in der Bibel genau da hinein Gottes Wort spricht. Das ist eine Spur, die sich quer durch die Bibel durchzieht, durch das Alte und Neue Testament, immer wieder neu die Zusage: Fürchte dich nicht. Einer hat mal ausgerechnet sein 365 Mal. Das wäre natürlich super toll, wenn genau diese Zahl wäre, dann könnte man sagen, also wirklich für jeden Tag des Jahres mindestens einmal der Zuspruch: Fürchte dich nicht. Mich begeistert das, in welche Situation das reingesprochen worden ist. Immer in Situationen, wo Leute wirklich Angst hatten, berechtigt Angst hatten, Furcht hatten. Es ist zu Reichen und Armen gesagt worden, zu Königen und ganz einfachen Leuten, zu Männern und zu Frauen. Und deswegen dürfen wir es auch für uns nehmen, in unsere Situation hineinhören, das Wort von Gott: Fürchte dich nicht. Ich würde mir so wünschen, dass das so eine Spur durch unser Leben hindurchzieht. Immer wieder neu dieses Festmachen. Gott sagt: Fürchte dich nicht. Aber er macht das nicht so allgemein, nicht so oberflächlich, also keine Angst, wird schon alles gut werden, sondern Gott macht es ganz konkret. Ganz konkret, drei Aspekte gibt er uns mit. Begründungen dafür, weshalb wir die Furcht bei ihm loswerden können. Der erste Aspekt ist: Ich habe dich erlöst. Ich habe dich erlöst. Eigentlich, ich habe dich freigekauft, losgekauft. Dahinter ist der Gedanke, dass jemand in der Schuldhaft war, weil er seine Verantwortung nicht nachkommen konnte und dass er hoffnungslos war, jemals nochmal freizukommen. In diese Situation hinein spricht Gott: Ich habe dich erlöst. Für das alttestamentliche Volk ist es Wirklichkeit geworden, als sie dann in der babylonischen Gefangenschaft waren und keiner mehr einen Pfifferling dafür gegeben hätte, dass sie jemals nochmal freikommen könnten. Und Gott hat das Wunder getan. Gott hat sie rausgeführt, errettet. Und dann ist so ganz konkret für uns, dass Jesus der große Befreier ist. Wir kennen das Seil der Sorge, das uns gefangen nimmt. Wir kennen die Stricke der Angst, die uns manchmal regelrecht fesseln. Und wir kennen vielleicht auch die Ketten der Schuld, die es so schwer machen und die uns die Freude nehmen und die uns nach unten ziehen. Und jetzt sagt Gottes Wort: Ich habe dich erlöst. Ich habe dich erlöst. Und da müssen wir jetzt auf Jesus gucken. Ich habe dich erlöst. Das hat ihn alles gekostet, dass wir frei werden können von unserem Zersorgen, von der Angst, die uns quält und von der Schuld, die uns lahmlegt. Ich gebe mein Leben zu einer Erlösung für viele. So hat Jesus das gesagt. Das war sein Programm. Er ist der, der bezahlt für uns. Und dann: Ich habe dich Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Ich weiß nicht, ob ihr auch schon so einen Body habt, wo Malea draufsteht, Mattea draufsteht. Da gibt es so alle möglichen Aufdrucke natürlich. Ihr könnt ein bisschen da drauf gucken. Aber das Besondere ist natürlich, wenn so ein Säugling dann seinen eigenen Namen tragen kann. Weil das ist das Besondere unseres Lebens. Mit unserem Namen sind wir verbunden. Ich hatte einen Besuch gemacht auf der Gefangeninsel Alcatraz in San Francisco und habe dort Tonbandaufnahmen gehört von Leuten, die dort eingesperrt waren. Das ist dramatisch, also das sind diese ganzen großen, die großen Gangster waren dort eingekästelt und man kann jetzt durch diese Flure da durchgehen, man kann sich auch nochmal einschließen lassen, aber das ist gar nicht so angenehm dann. Und die haben dann erzählt, das Schlimmste für sie war nicht, dass sie dauernd diese großen Schiffe gesehen haben, die an ihnen vorbeigefahren sind in alle Welt hinein. Das Schlimmste war für sie nicht, dass sie nur einen Katzensprung entfernt waren von San Francisco und das alles gesehen haben, was sich dort abspielt. Das Schlimmste waren nicht die schlimmen Haftbedingungen, die wirklich extrem waren, sondern das Schlimmste war, sagen sie, dass man ihnen den Namen genommen hat. Übrigens, das, was in den KZs auch geschehen ist, das, was die Stasi auch gemacht hat, weil ohne Namen bist du namenlos. Und das gibt dann das namenlose Leid. Und die haben gesagt, das ist das Schlimmste. Man hat uns die Identität genommen. Wir waren nur noch Nummer. Wir waren keine Person mehr. Ein regelrechtes Niemand. Und ich bin so froh, dass das bei Gott anders ist. Dass Gott uns beim Namen ruft. Mattea, die sich ja auch gerade mal ein bisschen meldet, dass wir dran denken. Aber jeder eben mit seinem Namen. Von A bis Z. Von Armin bis Zacharias oder von Anna bis, weiß gar nicht, gibt es einen Frauennamen mit Z? Doch, oder? So, logisch, ihr wisst es. Gott ruft uns beim Namen. Gott ruft uns beim Namen. Wir sind bei ihm nie nur eine Nummer. Und er ruft ganz konkret in unsere Situation rein. In die Tretmühle des Alltags ruft er uns beim Namen. In die Verzagtheit unseres Lebens ruft er uns beim Namen. In die Freude unseres Lebens ruft er uns beim Namen. Und in das Verzweifeln und Verzagen über dem eigenen Versagen ruft er uns bei unserem Namen. Gegen die Bedeutungslosigkeit eines blinden Schicksals ruft Gott uns beim Namen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Fulbert Stefensky, ein Theologe, hat da einen tollen Vergleich gebracht, der mich persönlich wirklich fasziniert. Und er sagt das aus der Zeit der Indianer. Ich weiß nicht, ob ihr mit Indianern so gut zugange seid. Also ich schon, weil als ich meine Frau geheiratet habe, hat sie 73 Bände Karl May mit in die Ehe gebracht. Und deswegen, also da sind wir firm. Indianer, da ist ja so. Wenn einer ein besonders guter Beobachter ist und das sich immer wieder bewährt hat, dann kriegt er den Namen Adlerauge. Oder wenn einer saumäßig schnell ist, dann kriegt er den Namen flinker Hirsch. Also es ist immer ein erworbener Name, ein Name, der erworben ist durch etwas, was ich besonders gut gemacht habe. Und dieser Mann sagt, das ist toll, dass es solche Namen gibt, aber er nimmt das dann richtig gut auf und sagt, das Schönste, was uns das Christentum lehrt, ist die Überzeugung, dass wir nicht sind, weil wir uns verdient haben. Wir sind, weil wir schon vor aller eigenen Liebenswürdigkeit geliebt sind. Unser Name ist schon in die Hand Gottes geschrieben, ehe wir uns namhaft gemacht haben. Ehe wir uns den Indianernamen verdient haben, sind wir mit dem Namen der Liebe gerufen. So ist das. Gott ruft uns beim Namen der Liebe, längst bevor wir irgendwas geleistet haben. Ganz ohne, dass wir was gebracht haben. Das ist das große Vorrecht unseres Lebens. Und dann der dritte Aspekt, du bist mein. Bei uns auf dem Dorf konnte es geschehen, dass ein Älterer, meistens waren es die Älteren, einem gefragt haben, ja, sag mal, wem gehörst denn du? Kennt ihr das auch hier? Wem gehörst denn du? Eine interessante Frage. Der wollte nur wissen, zu welcher Familie gehörst du. Dann kommt man einem einkatalogisieren. Aber die Frage mal zu überlegen, wem gehörst du? Das ist so spannend. Wem gehört eigentlich mein Leben? Familienvater hatte in der Römerzeit das Recht, dem Kind einen Namen zu geben und damit dieses Kind anzunehmen. Wenn er dem Kind den Namen gegeben hat, dann war es angenommen. Und er konnte es auch machen bei adoptierten Kindern. Wenn er ihnen seinen Namen gegeben hat, dann hieß das, du gehörst jetzt ganz zu mir. Und ich finde das so unwahrscheinlich, dass genau das Gott macht. Dass Gott sagt, du gehörst zu mir. Ich habe dich geschaffen, dass du mit mir leben darfst. Du sollst in meine große Gottesfamilie hineingehören. Du gehörst zu mir mit allem deinem Leben. Und jetzt könnte man sagen, tolle Geschichte. Und jetzt geht's einfach gut. Wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie auch heute noch. Aber jetzt setzt dieser Bibelvers da weiter ein und macht deutlich, nein, das heißt nicht, jetzt ist ein problemloses Leben, jetzt ist alles glatt, jetzt gibt es keine Schwierigkeit mehr, sondern da heißt dann, was wir eigentlich, wo wir ehrlich gesagt manchmal auch drauf verzichten könnten, oder? Dass es da dann trotzdem Situationen geben kann, wo uns das Wasser bis zum Hals steht, wo wir in ganz brenzlige Situationen reinkommen. Und dass das absolut nicht so ist, dass Menschen, die Gott gehören, in Watte eingepackt sind und dass alles glatt geht und reibungslos geht und dass sie weniger Probleme haben und dass ihr Leben umstellt ist von Hinweisschildern, Umleitungsschildern, dass alle Probleme weiträumig ihr Leben umfahren. So hätten wir das immer gern. Aber das verspricht Gott nicht. Er verspricht nicht, dass es keine Wüstenstrecken in unserem Leben gibt. Aber er verspricht, wenn das Wasser da ist, dann bin ich auch da. Und wenn es ganz heiß wird, dann bin ich auch da. Und jetzt möchte ich euch ermutigen, da mal Situationen eures Lebens mit reinzupacken. So Hitzesituationen, so Überschwemmungssituationen im eigenen Leben. Und sich dann das bewusst machen zu dürfen, ja, und dann ist Gott da, auch wenn die reißenden Ströme da sind. Dann spricht Gott uns zu, dass wir in ihm geborgen sein können. Das Bild habe ich gemacht in Israel, da gibt es den Hiskia-Tunnel und da geht man durch so einen ganz engen Tunnel durch, im Wasser drin, der ist durch den König Hiskia von dem geschlagen lassen. Das Besondere ist, die haben von zwei Seiten durch den Fels durchgeschlagen, über 500 Meter und haben sich damals schon in der Mitte wieder getroffen. Und da kann man jetzt durchlaufen und ehrlich, das ist so was Beengtes. Du rempelst dir deinen Kopf an, du rempelst dir die Schulter an und es ist stockdunkel und da geht's durch. Und ist für mich so ein Bild geworden. Ja, wenn die Wogen hochgehen, wenn es heiß wird, wenn es eng wird, wenn es dunkel wird, dann muss man das wissen, dass Gott sagt, ich bin da. Ich gehe mit. Ich lasse dich nicht im Stich. Wie froh bin ich drüber, dass es im Psalm 23 heißt, dass er auch mit durch das Tal der Todesschatten geht. Wenn es ganz dunkel wird, wenn es ganz eng wird, wenn es ganz kalt wird, wenn wir nichts mehr haben, woran wir uns halten können, dass er uns dann hält. Dann ist es so schön, am Schluss kommt noch die Begründung. Gott sagt es seinem Volk und Gott sagt uns zu. Nicht, weil du so besonders wertvoll bist. Im Alten Testament heißt sogar mal über dem Volk Gottes, dass er sich erwählt hat: Ich habe euch nicht erwählt, weil ihr so toll wärt, sondern eigentlich seid ihr die mickrigsten unter allen Völkern. Aber ich habe euch erwählt aus Liebe. Und guck mal, das steht jetzt über unserem Leben. Also, wenn Gott uns nur erwählen würde, wenn wir so Prachtskerle wären, dann wäre es gar nichts. Aber jetzt erwählt er uns einfach, ja, mit einer Begründung: weil ich euch liebe. Der große Zuspruch Gottes: in meinen Augen bist du wertvoll. Ich wünsche dir so, dass du das mitnehmen kannst für die neue Woche. Als ein Zuspruch Gottes, unabhängig von dem, wie wertig du dich jetzt gerade fühlst, unabhängig von dem, ob dein Selbstwert vielleicht total im Keller ist, dass Gott dir zuspricht: in meinen Augen bist du wertvoll. In meinen Augen bist du wertvoll. Und jetzt kommt es darauf an, dass wir das für uns in Anspruch nehmen. In Anspruch nehmen, dass Gott sagt: er ist da, er geht mit. Wir hatten früher ein großes Freizeitzentrum in Sechselberg und da gab es einen Hochseilgarten. Das war immer spannend, mit Leuten da durchzugehen. Und ich war immer gespannt auf den Abgang. Weil der Abgang war, du warst auf einer Plattform gestanden, ich glaube 12 Meter hoch. Und dann hieß es: lass dich fallen, du bist gehalten. Das ist eigentlich gegen alles, spricht da dagegen. Versteht ihr? Du hast nichts mehr in der Hand gehabt. Davor bist du rumgeklettert und sonst was. Und jetzt hast du nur noch diesen Gurt gehabt. Und dann heißt: jetzt lass dich fallen. Also ins Bodenlose rein. Lass dich fallen, denn du bist gehalten. So hat der Trainer immer gesagt. Und für mich ist das regelrecht eine Predigt geworden. Guck mal, das ist jetzt auch mit diesem Bibelwort so. Gott sagt es dir zu: fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Jetzt lass dich fallen. Du bist gehalten. Wir wollen noch miteinander beten. Vater im Himmel, vielen Dank, dass du so gut zu uns bist. Dass auch in diesem Predigttext deine Liebeserklärung wieder ganz neu an unser Leben herankam. Dass du mitten in unsere Situation hineinsprichst. Und so bitten wir dich: lass es uns mitnehmen. Auch gerade in Situationen, wo es heiß wird, wo wir Angst haben, in dem vielerlei zu ertrinken, unterzugehen. Du bist da. Deinen Namen wollen wir ehren. Amen.